Ich glaube, Herr Oevermann, dass Sie dennoch nicht an den Fragen, die Ihnen gestellt worden sind, vorbeikommen. Ich kann natürlich voraussetzen, wie Adorno voraussetzt, dass es ein Bewegungsgesetz des Materials gibt, dass es erschließbar ist. Ich kann das als Postulat sogar in die Welt setzen und sagen, so müssen wir verfahren. Aber dass es sich von selbst erschließt, davon können wir nicht ausgehen. Ich sage das deshalb, weil Sie vielleicht die Anekdote kennen, dass Benjamin den Baudelaire-Aufsatz, die erste Version Adorno gibt und Adorno zutiefst enttäuscht ist. Warum? Weil Benjamin nicht genügend Deutung gemacht hat in das, was er meinte, das sich von selbst erschließt, indem er sozusagen die Fakten nebeneinander reiht. Er hat also Benjamin vorgeworfen, du, beziehungsweise war per Sie mit ihm, deuten nicht genug. Warum kann uns Adorno keine Methodologie anbieten? Nicht deshalb, weil er uns nicht das Postulat des Bewegungsgesetzes des Materials als Postulat anbieten kann, das wäre schon ein Stück Methode, sondern weil uns die Methodologie der Deutung nicht anbieten kann. Er kann uns keine Methodologie, die verpflichtend ist, für alle Arten der Hermeneutik anbieten, die sagt, wenn es ein Bewegungsgesetz des Materials gibt, das heißt, das Material ist in sich schon im Grunde genommen schon so sinnbeladen, dass es nur Aufscheinen zu braucht. Ich muss es nur genügend lange konstellativ, begrifflich bearbeiten, damit es plötzlich dann mir entgegenspringt. Dann ist genau die Frage, wie komme ich zu dieser Konstellation? Was ist die Begriffsarbeit und ist die im Grunde genommen eine Methode zu subsumieren? Ich glaube, dass Adorno uns das nicht anbieten konnte, weil er genau wusste, dass es keine Methode für diese Art von Begriffsarbeit geben kann. Jetzt, warum wusste er das? Da möchte ich wieder zurückgehen auf ein Stück Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, das Problem beginnt gar nicht so sehr in der Auseinandersetzung von Geistes- und Sozial- bzw. Kulturwissenschaft, obwohl das natürlich ein Zentralmoment war und die Neukantianer der Marburger Schule sich natürlich damit auseinandergesetzt haben, bis zu der Lösung über Windelband und Weber, wie sie sich gestellt hat. Was für meine Begriffe ein viel größeres Problem ist, vor dem ein Adorno gestellt ist, ein Adorno meine ich also überhaupt Leute zu Adornos Zeit, sagen wir mal Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, beziehungsweise dann in der Zeit nach dem großen Aufsatz von traditioneller und kritischer Theorie, ist die Tatsache, dass die Geisteswissenschaft beziehungsweise die Sozialwissenschaft, sagen wir es subsumierend, die Kulturwissenschaft in sich total heterogen ist. Es gibt ja nicht eine Theorie der Soziologie, es gibt ja x Theorien der Soziologie im 19. Jahrhundert, schon in der klassischen Theorie. Und die sind schon so paradigmatisch angelegt, dass man da schon auswählen muss, ohne dass man auswählt, kommt man gar nicht zu einem Ergebnis, was das Bewegungsgesetz des Materials sein kann, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass es gedeutet werden kann. Ich kann menschlich vorgehen wie Weber, ich kann kollektivistisch vorgehen wie Durkheim, ich kann harmonistisch vorgehen wie Durkheim, ich kann konflikttheoretisch vorgehen wie ein Simmel oder ein Marx, ich kann harmonistisch vorgehen und dabei noch den Konflikt integrieren wollen wie ein Dahrendorf oder Louis Corso. Es gibt ja x Paradigmata, von denen ich ja dann irgendwie eine Auswahl treffen muss. Diese Heterogenität ist ja genau das, und das haben Sie ja vorhin ja thematisiert, ist ja genau das, wo Horkheimer dann sagt, ohne Interdisziplinarität kommen wir gar nicht weiter. Aber, und jetzt kommt das große Aber, denn Ihre große Frage, warum keine Methodologie? Wenn Interdisziplinarität bedeutet, dass ein Freud, ein Marx, ein Stück Max Weber mit dabei ist, es ist gar nicht, warum er sich nicht gegen Max Weber geäußert hat, war ja ganz einfach. Der Begriff der total verwalteten Welt ist ohne den Bürokratiebegriff von Max Weber aber gar nicht denkbar. Andererseits ist aber der Begriff der Zweckrationalität bei Weber natürlich nicht übernehmbar, wenn man wirklich in Kategorien der instrumentellen Vernunft denkt. Also wenn solche heterogene Momente reinkommen in eine Theorie der Interdisziplinarität, gibt es keine Methode mehr. Es gibt ein Stück Spontanität, die sich im Kunstwerk, in der Tat in der Art der Verrätselung, von der die Rede war vorhin, noch so erhalten kann, in der Hoffnung, dass da vielleicht eines Tages etwas dekodiert werden kann. Aber wenn ich interdisziplinär denke und interdisziplinär in solchen tiefenpsychologischen und makrosoziologischen Kategorien wie Freud und Marx und auch ein Weber, der sozusagen der Antagonist zu Marx gewesen, noch mit reinbringe, ein Nietzsche mit einmal mit einer Rolle spielt, Schopenhauer spielt mit einmal eine Rolle, ich setze mich auseinander mit einem Dürkheim, mit einem Comte, mit einem Spencer, mit einem Mills und so weiter, dann habe ich im Grunde genommen nicht die geringste Chance, eine Methodologie anzubieten, die verbindlich sein kann. Ich kann nur immer wieder an das Material rangehen und hoffen, dass indem ich anfange zu deuten, ein Stück Aufschein entgegenspringt. Aber für diese Deutung, für dieses Deutungsverfahren, was ja Weber ja versucht hatte mit der Verstehenssoziologie, dafür gibt es keine universal verbindliche Methode.
Also die Theorien, von denen Sie gesprochen haben, die brauche ich methodologisch für die jeweilige Analyse nicht. Die Theorien sind Gegenstand der Überprüfung, aber ich brauche sie nicht für die Aufschließung des Materials. Würde ich sie dafür gebrauchen, wäre das schon ein subsumptionslogisches Vorgehen. Ich würde dann nämlich das Material von vornherein schon im Lichte dieser Theorien vorweg interpretieren, bevor ich sozusagen aus dem Material unabhängig Schlüsse zu ziehen versuche. Methodologisch sind diese Theorien für die Erschließung nicht relevant. Das gilt auch für die Bewegungsgesetze. Die Bewegungsgesetze sind für die Erzeugung der Ausdrucksgestalten, die ich analysiere, nicht konstitutiv. Sie geben diesen Ausdrucksgestalten ihren Inhalt, ihren je spezifischen. Und die Bewegungsgesetze kommen dort vor, vermittelt über die jeweiligen Fallstrukturen, wo auf der zweiten Ebene, dort wo ich von den Auswahlprinzipien gesprochen habe, wo also sozusagen die dispositiven oder dispositionalen Faktoren, die eine Entscheidung, eine Auswahlentscheidung faktisch bestimmen. Und die können sehr unterschiedlicher Art sein. Da kommt alles aus allen Disziplinen, das was in den Disziplinen spezifisch thematisch ist, spielt da der Möglichkeit nach rein. Ja? Und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, dass das Blicken auf das konkrete Material durch die Brille von Theorien den Blick nicht erweitert, sondern verengt. Also das heißt nicht, ich plädiere hier nicht für eine Tabula Rasa-Vorstellung, keineswegs. Ja? Im Übrigen, also für das Verfahren wird im Sinne von Prinzipien empfohlen, sozusagen alles zu benutzen, was irgendwie dazu dient, die Lesartenvielfalt zu erhöhen. Ja? Das Entscheidende ist die Geltungsfrage, ob die Lesarten mit dem Text kompatibel sind. So, und welche, jetzt nehme ich die Metapher wieder, Bewegungsgesetze, die protokollierte Praxis in der Realität bestimmt haben, das rekonstruieren Sie ja genau lückenlos. Das heißt, Sie werden darauf gestoßen. Ich glaube, dass, also soweit ich das in meinen eigenen Forschungen im interdisziplinären Verband gesehen habe, ist natürlich bei Historikern zum Beispiel ein riesiges Problem, dass sie Unmengen von Quellenmaterial in den Archiven